Somewhere Beyond the Sea, eine englische Version von La Mer, von We Five aus dem Jahr 1965. Natürlich setzt sich auch das griechische Vokalalphabet aus Elementen zusammen, die schon vorher da gewesen sind. Zum Beispiel das phönizische Alphabet. Wie kam also das phönizische Alphabet zu den Griechen? Hierzu weiter Klaus Teveleit. Rudolf Wachter schreibt zur Frage, wie und durch wen das phönizische Alphabet an die Griechen übergeben wurde. Ich bevorzuge die alte Theorie einer Übergabe im Bereich der Seefahrt und des Handels, wobei die Schrift dort selbstverständlich sogleich für verschiedene Zwecke verwendet worden sein kann. Es erstaunt aber nicht im geringsten, dass die Dichter das neue Medium rasch und begierig aufgegriffen haben. Das ginge in die richtige Richtung, würde die Situation auf See, die eben nicht nur eine des Handels ist, selbst nicht wieder ausgeklammert. Was heißt denn, die Dichter hätten die Schrift aufgegriffen? Sie waren an Bord bei der sogenannten Übergabe. Sie wirkten mit bei der Entwicklung der Aufschreibbarkeit des neuen Mediums, griechisches Vokalalphabet. Wachter schreibt weiter, wenn damals Händler und Kolonisten im ganzen Mittelmeer umherfahren konnten, muss dies auch für einen Dichter möglich gewesen sein, wenn er dachte, es sei seiner Kunst förderlich. Ja, aber mit welchen Schiffen? Auf einem Dichterschiff? Ein solches ist von den Griechen nicht überliefert. Der Dichter musste mitfahren auf einem Handelsschiff, einem Seeräuberkahn, und traf dabei auf mitreisende Phönizier wie auf konkurrierende Kollegen. Dass die Seefahrt seiner Kunst förderlich gewesen sei, ist ein groteskes Understatement, denn was war seine spezielle Kunst? Die gab es nicht als exklusiv seine um das Jahr minus 1000 oder minus 1100. Sie war erst im Entstehen in einer Art gemeinsame Alltagsarbeit. Das gilt für die gemeinsame Stimmlichkeit wie auch für viele Inhalte. Besonders die Auseinandersetzung mit dem Komplex rivalisierender Götter und Göttin betraf alle an Bord. Es war eine kollektive Angelegenheit. Auf See also, wo die Vorgänge in aller Ohren waren, konnte alle Welt an seiner Entwicklung teilhaben und das Vokalalphabet schließlich in genau der dann zur Norm gewordenen Reihenfolge lernen und es genauso wenig danach je wieder vergessen, wie die europäischen Schulkinder des 19. Jahrhunderts ihr ABC nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht nach 1800 in den meisten Ländern. Alpha, Beta, Gamma, Delta. A, B, C, D, E, F, G, unsere Katze fährt nicht zur See. Die Grundschulen der Zwangsalphabetisierung ab minus 800 dürften die 50 Ruderer gewesen sein. In der mediterranischen Seefahrt, inter- bzw. pränational, war jedes Schiff ein Schulschiff, griechisch dominiert. Auch der Umstand, dass die Griechen aus dem Knacklaut am Anfang des semitischen Aleph, phonetisch Kralef, ein klares A machen, Alpha also, was zwar immer erwähnt wird wie eine Selbstverständlichkeit, aber selten erklärt, dürfte mit Seeluft zu tun haben. Wieso hören sie auf mit dem Kehlknacken? Sehr wahrscheinlich, weil auf See kein Knacklaut sich durchsetzt, vielmehr in Ruderknarren und anderen Geräuschen auf- und untergeht. Auf See macht sich hörbar und setzt sich der langgezogen gebrüllte Vokal durch. Luf und Le, um es nochmal zu sagen, in allen Seemannssprachen bis heute gleichlautend oder ähnlich. Während in der Stille der Wüste, wo Vokale überm Sand versickern, vielmehr das klare Knacken von Kehllauten deutlich Hör- und Unterscheidbarkeit garantiert. Alle Knacklaute sind aus dem Griechischen verschwunden, so wie es auch im europäischen Seefahrtsnorden bis heute nirgendwo knackt in den Einwohnerhälsen, während es in meiner Wohnumgebung im badisch-alemannischen Weinbinnenland aus den Kehlen knackt und gurgelt, dass es die Trommelfelle jammert. Das Gutturale ist eine Kennmarke von Inlandbewohnern und hält sich dort, wo sie nicht seegemildert werden. Bayern und Russen rollen das R. Spanier tippen den Gaumen nur kurz mit der Zunge an, während es bei den heutigen Fischköppen aus ihrem Lieblingswort Norden phonetisch so gut wie ganz verschwunden ist. Norden.
Nächten lieb ich zählens durch die Straßen. Manche Träume lassen dich nicht schlafen. Die Frauen standen vor den Türen und sie taten so, als würden sie in Wirklichkeit gar nicht warten. Hey, unten am Fluss, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Ich bin unten am Fluss, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Auf den stillen, dunklen Hafen überlegen, wie es wäre, alles hinter mir zu lassen. Durch die Nacht drang Stimmen wie Gespenster, die Spanier sangen, da ihren Fenster. Mensch sucht nach dem Frieden seiner Seele. Jeder Mensch weiß, wovon ich erzähle. Und wenn du Hilfe brauchst, weil du ohne einen Freund bist, dann weißt du, wo du mich findest. Ich bin unten am Fluss, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Hey, hey, unten am Fluss, unten am Fluss, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Unten am Fluss, unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen. Hey. Unten am Fluss, hey, hey. Unten am Hafen, hey, hey, hey. Wo die großen, hey, 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 Schiffe schlafen. Hey, 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 hey.
Ist eine Live-Aufnahme von der 79er Tournee der Radiere. Es handelt sich um ein altes Seemannslied und es heißt Madagaskar. Und ihr könnt alle mitsingen und mitpogonieren. Hey.
Okay.
Fertig?
Fertig.
Wir lagen von Madagaskar.
Mit Madagaskar aus dem Jahr 1979 und davor hörten wir Bernd Begemann und die Antwort mit Unten am Hafen aus dem Jahr 1987. Und nun folgen wir einem kleinen Schlenker in dem Buch Die Erfindung des Vokalalphabets auf See von Klaus Teveleit. Und zwar bespricht er hier ein Buch von George Arthur Goldschmidt, Als Freud das Meer sah, Freud und die deutsche Sprache, und spekuliert ein wenig über die Entstehung des Unbewussten auf See. Aber vorher hören wir noch The Bobby Fuller Four mit Never to be Forgotten aus dem Jahr 1966. Nun aber noch ein Segeltörn in umfassendere Gefilde, nicht So I Hope ab vom Kurs. Lautstrom und andere Abteiler. In seinem Buch Als Freud das Meer sah, entwickelt George Arthur Goldschmidt die Idee, Freuds Vorstellung von der psychischen Instanz des Unbewussten habe sich an den Bewegungen und Erscheinungsformen des Meers orientiert, an ihren Analogien, dem Untertauchen von Erlebtem und Erfahrenem, ihrem Wiederauftauchen und erneutem Verschwinden, manchmal für immer, manchmal für Momente. In jedem Fall wird alles verwandelt, wie in den Wasserwirbeln. Nichts kehrt in derselben Form wieder, die es im Wechsel von Abtauchen oder Auftauchen hatte. Goldschmidt. Wenn man Freud liest, könnte man meinen, das Unbewusste sei so beschaffen wie das Meer. Etwas stülpt sich um, durchkreuzt sich, überschlägt sich, verkehrt sich. Es sieht so aus, als ob die Wasser ununterbrochen vom Grund an die Oberfläche drängten, um sofort wieder nach unten zu wirbeln, als ob das Unbewusste sich immerfort öffnete, sich entdeckte und dennoch bedeckt bliebe von der eigenen Flut. Goldschmidt, mutig geworden, weiter.
Man könnte sich fragen, ob nicht das gesamte Freudsche Werk in vieler Hinsicht auf dem Wechselspiel zwischen unten und oben, den Gezeiten und Strömungen beruht, denn alles, was verdrängt war, wird wieder emporgetrieben, es driftet nach oben, um wieder aufzutauchen. Am Unbewussten sehen wir, dass es kein Vergessen gibt, dass so oder so, mittelbar oder unmittelbar, alles wiederkommt, versinkt oder aufsteigt, wie es von den Strömungen getrieben wird, Treibholz vom Meer getragen und angetrieben, kommt es schließlich wieder. Treiben, ein kraftvolles Wort. Treibholz, Triebholz, die Form der Sprache auf, über und unter den Wassern. Freud hat immer wieder gezeigt, wie die Sprache gleichsam dazu gemacht ist, ständig darauf zurückzukommen, auf das nämlich, was sie verheimlichen sollte. Ist das ihre Verblendung? Als sollte die Sprache nichts anderes tun, als das Ungesagte sagen und das Unaussprechliche auszusprechen. Das Unbewusste deckt alles auf und verbirgt alles. Und vielleicht kam Freud die Idee vom Unbewussten genauso vom Grunde der Sprache emporgetrieben, der See entstiegen. Das Ich ist vom Es nicht scharf getrennt, es fließt nach unten hin mit ihm zusammen. Man sieht, das Meer ist nicht weit, die Wasser verfließen und vermischen sich wie die Sprachen. Wo die Bedeutung sich kreuzen und der Sinn entsteht, sich bricht, sich entblößt, in ständiger Bewegung, an sich abgleitend, unfassbar und an der Oberfläche spielen die Farben und Reflexe. Ich lese das mit Vergnügen und mit dem Gefühl, hier treibe noch eine weitere Erkenntnis in den Wassern. Trieb ist Fleisch, sagt Goldschmidt ein paar Seiten weiter und erinnert damit daran, dass auch das Unbewusste etwas Physisches sein muss, nicht einfach eine Idee, aber auch nicht greifbar als Körperteil, eher so etwas wie eine spezielle Nervenschaltung, die irgendwann einmal entstanden sein muss als Fähigkeit oder Qualität bestimmter menschlicher Körper. Das Unbewusste entstanden als historisches Produkt und vermutlich jeweils anders entstanden im Inneren Afrikas, in den chinesischen Reichen, bei den aztekischen Menschen, sonst wo. Die körperlich-nervliche Struktur, der psychische Apparat, den wir mit Freud das Unbewusste nennen, wäre ein Produkt jeweils neuer Synapsenverschaltungen, in diesem Fall während der dunklen Jahrhunderte auf See. Ihre spezifische Besonderheit hätten sie daraus erhalten, dass die Bewohner der Griechenlande, gleich Mykenes, auf See gingen und ihre Psychen auf schwankendem Grund neu orientierten, zwischen dem -12. und -8. Jahrhundert in der ständigen Berührung mit den weiteren Populationen dieser Bereiche, ihre Lautströme immer weiter hexametrisierten. Die Kultur der Lautstromabteiler hätte so auch andere körperliche Abteilung vorgenommen, und zwar möglicherweise in jenen Vorgängen, die laut Janes dazu führten, dass die Stimmen der Götter, die den postmykenischen Menschen noch akustisch vernehmbar im Ohr lagen, sich im Verlauf der Erfindung und des Umgangs mit dem Vokalalphabet verlagert hätten ins Innere der beteiligten Menschen. Bestechend an dieser Überlegung wäre außerdem, dass hier eine mögliche Erklärung für die merkwürdige Verkupplung liegt, die Freud und mit ihm und nach ihm die Psychoanalyse mit dem ganzen Komplex griechische Mythologie vorgenommen hat. Eine Verkupplung still going strong. Es könnte der Klang des Unbewussten des Mittelmeerischen sein, der aus dem Schreiben Homers und der späteren griechischen Tragödien denen, die mit psychoanalytischen Augen und Ohren lesen, als irgendwie vertrautes Rauschen aus der Wassergeschichte der Antike entgegenströmt.
Of 1912, April the 14th day, Great Titanic, strong night bug, fever light running free, gone moon, moon. I know I've. And the people that are running pray, the guards who had been watching, sleep but they were tied. When they heard the great excitement, many gunshots were fired. Gun on my, and the people that run and pray. Captain Smith gave orders, women and children fight. Man at a life of a let out, man at a life of crush. Gun on my, and the people that run and pray. Happy home, all that they process. Lord Jesus, will you hear us now? Help us in our distress. Come on, people that run and pray, women that leave it, loved one, before the safety. When they heard things, loved one doom, hearts that almost break. Come on. I know, and the people that run and pray. A.G. Smith, mighty man, built a boat that he couldn't understand. Name of the name of God in the tin, middle of the sea, love the boat it in. I know, and the people that run and pray. Well,
das war zuerst Blind Willie Johnson mit God Moves on the Water aus dem Jahr 1929, gefolgt von Jonathan Richman and the Modern Lovers mit The Sweeping Wind Kwati Feng aus dem Jahr 1977. Und nun weiter mit Klaus Teweleit, Die Künste und die Gewalt.
Die Künste und die Gewalt. Was sollen Menschinnen was sollen Hellhörige denn machen, wenn ihnen jeder allerhöchste Ton, abgerungen zum Beispiel der Brust einer Opernsängerin, zu einem Zeugnis des Unbefreiten wird, zur Metapher des Aufschreis einer Schar von Missbrauchten. Gerade die Töne, die in Thomas Manns Diktion höher sind als alle Vernunft, gesprochen zu den Violinen Wagners, zielen in Bereiche, in denen Schönheit in Gewalt übergeht. Damit ihnen solches nicht geschähe, müssen die Kunstwerke, wie Adorno es sah, an ihren heikelsten Stellen Glück haben. Godard, der Filmer, sprang ihm zur Seite mit der Wahrnehmung, die Schönheit bringt uns mit ihrem Terror an den Rand dessen, was wir ertragen können. Der Aufschrei der MeToo-Gequälten, der nun durch unsere Kulturhallen hallt, enthält deutlich die Forderung nicht nur nach Machtverschiebung in all den Theatern, sondern auch den Wunsch, die Kunstschönheit, in deren Namen all dieser Terror ausgeübt wird, doch bitte etwas niedriger zu hängen. Niedriger hängen, dazu kommen wir nun. Im Sinn die Ausnahmen von der oben angesprochenen Verfallsdatenregel. Circa 90 Jahre, selbst bei eindrucksvollsten Ereignissen unserer Geschichte, dann sind sie zwar nicht weg, aber überschrieben mit vielfältigen Formen unserer Oralität, mit dem, was Menschen so reden. Die Ausnahmen weitgehend über Jahrhunderte unveränderte Oralformen gibt es dann, wenn sie Teile von Ritualen sind, religiöser Rituale zum Beispiel, sich also in täglichen praktizierten Wiederholungen zeigen oder aber existieren in Form gebundener Rede oder formalisierten Gesangs, also gegossen sind in poetische Formen. Als klarster Beleg dafür drängt sich das Gebet auf. Menschen, die nie schreiben und lesen gelernt haben, murmeln die zentralen Gebete ihres Glaubens sozusagen im Schlaf. Wobei das Unser-Vater-Ding, zum Beispiel der Christen, nicht alle 90 Jahre den Wortlaut geändert hat. Auch nicht bei denen, die schreiben und lesen können. Die Bibeln also. Die spielen in der Tat immer eine bedeutende Rolle bisher. Auch in dem Fall, der mir seit geraumer Zeit durch den Kopf spukt, bei der Suche nach historischen Parallelen zur mehr als 400-jährigen Entwicklungsgeschichte des hexametrischen Singens der Griechen, wie es im minus 8. Jahrhundert bei Homer und Gehilfen zur Niederschrift kommt. Das Wort, das da spukt, heißt Blues.
Turn.
stärker, als ich ursprünglich annahm, kann dies alles als modernes Beispiel für die Plausibilität der Fortdauer einer oralen Versform über mehrere Jahrhunderte angesehen werden. Gesänge sind geschichtshaltig, ein gutes Aufbewahrungs- und Tradierungsmittel, ein starkes Band für Communities. Wäre der Hexameter bloß einem Dichtergenius entstiegen, er wäre eine lokale Marotte geblieben, ob in Boötien oder irgendwo in Kleinasien. Auch dies spricht gegen einen Erfinder der Vokalalphabetschrift. Dies alles unterstreicht nur noch einmal, vom Nahen Osten bis in den äußersten Westen tönte der Mittelmeerraum griechisch, hexametrisch, allgegenwärtig durch Schifffahrt. Ein Sprachduktus, der auch die Bewohner der entlegensten Inseln dazu brachte, beziehungsweise verdonnerte, das Zeuswort, dies griechische Versidiom, den Blues, zu übernehmen. Beale Street Blues, das ist Memphis, Tennessee, Song mit der piratistischen Lagebeschreibung einer Stadt, where business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds and walk, except for one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues.
I've seen the lights of gay Broadway, Old Market Street down by the Frisco Bay. I've strolled the Prada, I've gambled on the Bourse, the seven wonders of the world I've seen. And many are the places I have been. Take my advice, folks, and see old Beale Street first. You'll see pretty browns in beautiful gowns. You'll see tailor-mades and hand-me-downs. You'll meet honest men, pickpockets skilled. You'll find that business never closes till somebody gets killed. You'll see Hogner's restaurants, chillin' cafes. You'll see jugs that tell of bygone days and places once places. Now just a sham, you'll find golden balls enough to pave the new Jerusalem. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds and walk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings this Beale Street blues. I'd rather be here than any place I know. I'd rather be right here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. Going to the river, maybe by and by. Mississippi River, and there's a reason why. 'Cause the river's wet, and old Beale Street's gone dry.
W.C. Handy mit seiner Version des Beale Street Blues aus dem Jahr 1952, und davor hörten wir eingebettet in die Tevelight-Auszüge P.J. Harvey mit Water aus dem Jahr 1992. Und bevor wir uns jetzt einen letzten Auszug aus Klaus Teveleits A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues
Zu Gemüte führen hören wir noch ein Stück, und zwar das Knaf Rellem Orchestra mit Odysseus, Faust, Ahab und Quasimodo aus dem Jahr 2022.
Odysseus und Ahab sind schon am frühen Nachmittag besoffen. Was bleibt ihnen schon übrig? Nach 500 Kilometern ödeste Autobahn. So haben sie sich im Bus einen Biervorrat angelegt. Als dieser zur Neige geht, sind sie so voll, dass sie unbedingt mehr wollen. Aber die nächste Raststätte lässt auf sich warten. Also fangen sie an, rumzumeckern. Odysseus verfällt in Depressionen. Er meint, er würde den anderen musikalisch nicht mehr genügen, das würde er schon merken. Sie wären jedoch zu feige, ihn rauszuwerfen.
Eure Unehrlichkeit kotzt mich an.
Ahab setzt sich nach hinten und nimmt Speed. Am Anfang waren Auftritte mit Speed super. Jetzt braucht er es, um überhaupt wach zu bleiben. Als sie endlich ankommen in dem Scheißkaff, in dem sie heute spielen, brauchen sie sehr lange, um den Laden zu finden. Die Band sitzt stumpf hinten im Bus und droht Karl, dem Rodi und Fahrer, dass er heute seine 50 Euro nicht kriegt, wenn er den Laden nicht sofort findet. Sie lachen sich kaputt über ihre Witze. Als sie den Laden endlich gefunden haben, setzen sich alle eine Sonnenbrille auf und schlendern durch die Halle. One, two, Soundcheck. One, two, brüllt Faust. Ich will Weiber. Ahab und er lachen hysterisch. Der Laden hat eine Scheißakustik und der Mixer hat keine Ahnung. Und ich will verdammt nochmal meinen Spaß. Hoffentlich kommen heute Abend die Hosen vorbei, damit hier noch was passiert. Lasst uns nicht vergessen, sie auf die Gästeliste zu schreiben. Quasimodo, ich habe keine Lust, dir jedes Mal zu erzählen, dass deine Gitarre zu laut ist. Ich kann mich nicht hören.
Aber ich brauche meinen Sound.
Das Einzige, was du brauchst, ist ein ordentlicher Fick. Die Bande ist wieder vereint. Nach minutenlangem Gegacker tritt eine genervte Ernüchterung ein.
Die Vorband ist ja echt scheiße. Der Schlagzeuger kann nicht mal richtige Viertel,
sagt Odysseus.
Sind schon Leute da?
Vielleicht 50. Weiber? Geht so.
Ich will mehr Whisky! Karl, lauf mal zu dem Schwachkopf von Veranstalter und hol noch zwei Flaschen.
Der Auftritt wird eine mittlere Katastrophe. Ahab hat so viel gesoffen, dass er sich dauernd verspielt. Faust ist sehr unzufrieden und brüllt ihn an. Nicht nur, dass Odysseus null Groove hat, nein, du musst auch noch so viel saufen. Der Auftritt wird noch mieser. Als Zugabe spielen sie Waiting for my man.
Die Leute erkennen das Stück und klatschen mehr als sonst. Das war's.
Im Backstage-Raum brüllen sie sich an.
Mir reicht's, sagt Faust. Alles, was ich mache, ist immer unter meinen Möglichkeiten. Ich leier mir die besten Ideen raus und was bleibt davon übrig? Nichts. Ich arbeite dauernd unter meinen Möglichkeiten.
Ich arbeite dauernd unter meinen Möglichkeiten.
Drei Frauen stehen in der Tür.
Stören wir?
Nein, kommt rein.
Es war super heute Abend, sagt die Erste. Total toll, sagt die Zweite.
Die Verteilung der Frauen läuft nach einem alten Schema.
Bei Faust ist als Erstes alles klar. Er geht mit einer auf sein Zimmer. Quasimodo hat einfach Schlag bei den Frauen. Er muss gar nicht viel tun. Odysseus hingegen muss sehr viel tun. Er folgt einer aufs Klo und versucht, über sie herzufallen. Ihm gelingt's nicht. Sie kann sich ihm entwinden. Er ist sehr betrunken und schläft auf dem Boden im Klo ein.
Ausgebliebene Revolution. Was wäre auch um 1800 in Mitteleuropa groß zu revolutionieren gewesen, wenn selbst Hegel, der kritischste der kritischen, die beste aller möglichen Welten 2500 Jahre zurück in der antiken Vergangenheit verortete. Selbst Nietzsche stampfte dionysisch hochinfiziert. Nur ganz wenige deutsch alphabetisierte Autoren reihen sich nicht in diesen Zug. Büchner, Heine, Marx, Karl Kraus, Heinrich Mann. Für den Mainstream deutscher Kulturschaffender galt im Verlauf des 19. Jahrhunderts indes die Forderung, sich mit auswendig gelerntem Griechischen homeristisch zu adeln. In den deutschen Fürstenlanden zu Hegels und der Klassikerzeiten segelt dies unter der Flagge Bildung, humanistisches Gymnasium ohne Frauen. Im Verlauf der darauffolgenden 100 Jahre wächst sich dieser Humanismus aus zu einem fulminanten Kulturrassismus und weitere 40 Jahre weiter zu einem eliminatorischen Antisemitismus. Die eine Zeit lang beliebten Reihungen von X zu H wären zu verändern. Von Luther zu Hitler wäre, von Luthers Antisemitismus her, halbwegs vertretbar. Von Bismarck zu Hitler, was den Militarismus angeht, ebenfalls. Das Beliebte von Nietzsche zu Hitler wäre komplett zu streichen. Ebenso Krakauers von Caligari zu Hitler. Einzufügen wären eher Bögen wie von Perikles zu Hitler oder von Zeus zu Wotan, von Achill zu Siegfried, von Athene zu Brünhild. Stand heute behalten die klassischen romantischen Dichter und Denker, diese Formel ist selbst ein deutsch-spezifischer Rassismus, in unseren standfest republikanisch verfassten Landen aber ihre Denkmale, Kronen und Heldenthrone. Der griechische Unabhängigkeitskrieg macht weiter. Auch die Schlager machten, was sie immer tun, weiter. Weiße Rosen aus Athen sagen dir, komm recht bald wieder. The long goodbye, das unaufhörliche, abendländische Besessenheiten. Gesang der Weltkriegsübersteher, Reparationszahlung ans überfallene Griechenland. Und abschließend? Musiken und Tanz sind heute das Hauptmedium der Auflösung der zwangsgegenderten Zweiteilung der Menschenwelten. zwangsgegendert, immer noch nach antiker, homerischer, binärer Vorschrift. In beinahe drei Jahrtausenden weder jüdisch noch christlich gemildert, noch muslimisch. Buddhistisch ein wenig, wenn man Leonard Cohen dieser Weltvereinigung zurechnen will, und seit ein paar Jahren durch die weltweiten Queergonautinnen, welche mit allen Kräften rudern, dem Binärmodell zu entkommen. Erkundungsfahrten unabsehbarer Weiten, weit und queer gekrümmt wie das Universum. Sie entfalten die von Wilhelm Flusser prognostizierte Welt der mathematischen Alphanumerik samt der Spiel- und Hörwelten des Klang- und Geräuschwesens, das sich als unaufschreibbar erweist in den bisherigen Systemen des Alpha-Normativen, unaufschreibbar wie das Unbewusste selbst, das sich allerdings hörbar macht in den Körpern von Lautsprecherboxen und Weltmeeren, immer noch über und durch die Haut. Die heute schon geläufigen Formen der veränderten Liebe, Auflösung des Herrschaftsmodells der normierten Zweigeschlechtlichkeit sind auf uns gekommen, nicht von ungefähr, zuerst aus anarchischen Klangkonstellationen, dilettantisch, sowie aus Science-Fiction und Weltraum-Comics, alles Vorlauf-Avenuen von Christopher Street. Nicht zu vergessen die medial breit aufgefächerten Verfahren aus Andy Warhols New Yorker Factory. Diese liefen von Seiten Warhols, ein gern geflissentlich übersehener Zug, ohne das Medium Schrift, abgesehen von Campbells oder Brillo-Schriftzügen, aufgedruckt auf den verwendeten Objekten. Blue Movie. An die Stelle der odysseisch-kolumbusianischen dauerkolonisierenden Seefahrt ist im 20. 21. Jahrhundert zu den Musik-ABCs eine weitere Zeichenskala getreten, die Zeichen einer Hyperphysik, der Allerkundung, des Alls aller Kontinente hier und Universen dort, wo die Argo immer noch Schiff ist, aber mit dem Wort Raum vom Bug. Eine Metapher, dabei sich aufzulösen und überzugehen in die Materialität des Lichtstrahls, auf dem das Reisen der Künftigen durch die Unendlichkeit gekrümmter Räume sich abspielen wird. Klaus Teweleitz. A-E-I-O-U, die Erfindung des Vokalalphabets auf See, die Entstehung des Unbewussten und der Blues aus dem Jahr 2023.
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Aquarium. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert drei Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Bin ich oder im Solarium oder am Radar Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck oder im Aquarium? Bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich. Oder im Solarium. Oder bin ich am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Oder im Aquarium. Bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich auf dem Sonnendeck. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Oder bin ich auf dem Radar? Oder im Solarium?
Peter Licht mit Sonnendeck aus dem Jahr 2001 und das war Narration und Schwerkraft hier im freien Senderkombinat. Wenn ihr mir etwas mitzuteilen habt, könnt ihr das unter narration-schwerkraft@riseup.net tun. Ich entzünde ein Leuchtfeuer für meine Liebste und verabschiede mich, wie ich angefangen habe. Mit Albatross von Fleetwood Mac aus dem Jahr 1968, die akustische Version. Werdet Fördermitglied beim freien Senderkombinat und gehabt euch wohl.